Wann ist der Mann ein Mann? Diese Frage stellt der Sänger Herbert Grönemeyer in seinem mittlerweile eigentlich für unsere Zeit jedenfalls uralten Lied Männer. Aber wohl kaum ein Song von ihm war erfolgreicher als dieser. Darin beschreibt er ein bisschen ironisch ein Männerbild, bei dem Männer Raketen bauen, zu viel Alkohol trinken, Herzinfarkte erleiden und so weiter. Für die einen ein Ohrwurm, für die anderen, die können es nicht mehr hören. Wann ist der Mann ein Mann? Und wir sind ja in einem Gottesdienst. Glauben Männer eigentlich anders als Frauen? Wollen sie mehr Abenteuer statt Hauskreisrunde bei Jasmintee? Oder beim Segenslied am Ende des Gottesdienstes Händchen halten? Kämen Männer auf solche Ideen? Geht fromm und männlich zusammen? Braucht es für Männer so Befindlichkeitsrunden? Wie geht's denn dir? Was fühlst du denn heute? Und wie sähe eigentlich ein Gemeindezentrum aus, wenn Männer die Deko machen würden? Und manche Frauen sagen und denken sich, gäbe es dann überhaupt eine Deko? Glauben Frauen leichter? Aber die Bibel ist voller Männergeschichten. Da ist von Abenteurern die Rede und von Kriegshelden, von Glaubenshelden, aber auch von Zweiflern. Da kann man mit Jakob, mit Gott kämpfen oder mit David Siege feiern, aber auch mit David sich von der schönen Nachbarin im Evas-Kostüm auf der Terrasse in der Badewanne faszinieren lassen, mit allen schlimmen Folgen. Oder man kann sich mit Paulus auf gefährliche Reisen begeben. All das geht. Die Bibel hat Platz für ein ganzes Männerleben. Da geht es um mein ganzes Leben, um meinen Körper, meine Ängste, meine Fehler, meine Versuchungen, aber auch um meine Erfolge und meine Leistungen. Wann ist der Mann ein Mann? Und wir wollen dieser Frage nachgehen, wie du als Mann deine Bestimmung lebst. Manches davon ist vielleicht gar nicht typisch Mann, sondern für uns alle gültig, für Männer und Frauen. Aber vielleicht müssen Männer manche dieser biblischen Aussagen mal ganz speziell an ihre eigene Adresse hören. Und wir wollen einen Ritt durch die Bibel machen. Und Männer und Bibel lesen, das ist ja auch so ein Thema. Also ich prognostiziere mal, liebe Männer, so viel, wie wir in den nächsten 20 Minuten Bibeltexte lesen werden, so viel habt ihr die ganze Woche nicht gelesen. Schauen wir mal. Also, ich entschuldige mich schon jetzt für irgendwelche Unterstellungen. So, Männer, also fasten your seatbelts, es geht los, schnallt euch an. Wir reden erstmal über Männer und ihre Gottesbeziehung. Böse Zungen würden ja sagen, die Männer und Gottesbeziehung, da muss erstmal was reanimiert werden. Okay, wir arbeiten dran. Es geht los, ganz am Anfang in der Bibel, mit einer klassischen Frage, die fast jeder kennt, der irgendwo mal mit der Bibel zu tun gehabt hat. Adam, wo bist du? Gott hat Adam und Eva geschaffen. Die beiden sind im Paradies miteinander unterwegs und sie haben vom Baum der Erkenntnis gegessen, dessen, was gut und böse ist. Das war nicht erlaubt. Und nun, die Bibel kann sehr menschlich von Gott sprechen, geht Gott sozusagen durch das Paradies und ist auf der Suche nach Adam. Er sucht Beziehung zu Adam. Adam, wo bist du? Erste Erkenntnis, Gott sucht Beziehung zu diesem Mann namens Adam. Kannst du dir diese Frage Gottes an deiner Adresse mit deinem Namen vorstellen? Eckhard, wo bist du? Er spricht ihn dann auf die verbotene Tat an, nämlich auf dieses Essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und was tut der Mann? Er weist die Verantwortung von sich und sagt, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat übrigens. So, die Frau war in dem Fall auch nicht besser, ne? Die Schlange, die war eigentlich die Schuldige. Also der Mensch verschiebt das und der Mann, der anstatt dass er Verantwortung übernimmt und sagt, ja, ich habe das getan, wird sozusagen irgendwie eine Schuldige gesucht. Aber das ist die erste Erkenntnis, Gott sucht Beziehung zu uns, selbst da, wo irgendwelche Dinge schiefgelaufen sind in unserem Leben. Adam, wo bist du? Zweiter Vers, den ich lesen möchte, ist ein bisschen nach den fünf Büchern Mosen, Josua 24 im 15. Vers. Da ist die Situation, die historische Situation, die, dass sozusagen Israel nach einer langen Wüstenwanderung ins gelobte Land gekommen ist. Es ist alles super schwierig gewesen und Mose war sozusagen gestorben, noch bevor er ins gelobte Land reinkam. Das hatte bestimmte Gründe. Und jetzt war Josua dran. Und jetzt steht das Volk im gelobten Land und sie sind in einer Situation, die, sage ich mal, in unserer multireligiösen Welt so fremdlich ist. Denn sie können allen möglichen Göttern dienen, die von den Menschen verehrt werden, die in diesem Land leben. Und Josua ruft sie alle zusammen, die Theologen nennen das den Landtag zu Sichem und sagt, so ist die Lage, Gott hat das und das und das mit uns gemacht und hier sind alle möglichen Menschen, die dienen allen möglichen Göttern und haben ihre Religion und ihre Überzeugung und ihre Weltsicht und was nicht alles. Und dann sagt er, ihr könnt dem dienen, wem ihr wollt, aber ich und meine Familie, wir werden jedenfalls dem Herrn dienen. Das ist mal eine Entscheidung, die ein Mann trifft angesichts der vielen Möglichkeiten, die in der Antike sicher ein bisschen anders waren, als sie vielleicht heute sind. Aber vom Grundsatz her ist das eine sehr moderne Situation, eine sehr zeitgemäße Situation, weil wir theoretisch heute auch alle Möglichkeiten haben, dies oder das zu tun. Ich aber, sagt Josua, und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Die Verantwortungsübernahme durch Josua ist klar und eine klare Entscheidung. Nun gut, das waren antike Verhältnisse und man mag sagen, so ganz vergleichbar ist das zu heute nicht. Aber andererseits glaube ich schon, eine Entscheidung zu treffen als Mann, der in diesem Fall Familie hat und sagt, wo geht's eigentlich lang? Was ist unser Weg, den wir gehen wollen? Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Damals kann man sagen, waren patriarchalische Zeiten, wenn der Vater der Familie, besser noch der Patriarch, der Großvater oder wer auch immer, gesagt hat, wo es lang geht, dann zogen alle mit. Da sagt ihr, na, die Zeiten sind vorbei, ich denke nur an mich, wie es bei mir zu Hause ist. Also wenn ich sage, wo es lang geht, dann gibt es erstmal eine Diskussion. Gut, mag schon sein, dass wir in einer anderen Kultur leben. Aber lass dir das gesagt sein, und das sage ich jetzt mal an die Männer, die einer noch jungen Familie, die jetzt zu einer jungen Familie gehören, mit Kleinkindern, wo ihr als Eltern entscheidet und du als Vater, wo es lang geht, da bist du gefragt zu sagen, für dich und deine Kinder, für deine Familie, wem wollen wir dienen? Wo sind die Prioritäten in unserem Leben? Und deine Kinder werden das registrieren, nonverbal registrieren, was Priorität in deinem Leben ist. Ich und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Das kann man vielleicht mit einem 18, 20, 25-Jährigen nicht mehr machen. Da ist unsere Kultur eine andere. Bis dahin sollte manches geprägt sein. Aber du als Mann, gerade wenn du in einer jungen Familie vorstehst, ich und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Das will gelebt werden. Und schließlich noch ein dritter Text, der sozusagen die Verantwortungsübergabe von einem Mann zum anderen beschreibt, nämlich von David, der im Sterben liegt, zu seinem Sohn Salomo. Und es geht ja immer noch um die Gottesbeziehung, Männer und ihre Gottesbeziehung. Und da sagt David sozusagen auf dem Sterbebett seinem Sohn letzte Worte, ne, das ist, was wirklich wichtig ist, wird in dem Moment gesagt. Und er sagt ihm, diene dem Herrn, deinem Gott, und bleib auf seinen Wegen. Halte alle Gesetze, Gebote, Vorschriften und Mahnungen, die im Gesetz des Mose festgehalten sind. Dann wirst du Erfolg mit allem haben, was du tust und wo du dich auch hinwendest. Also David hatte offensichtlich noch nicht Pflegegrad 5, wo er gar nicht mehr in der Lage war, irgendwie sich zu äußern und zu kommunizieren, sondern er konnte das noch seinem Sohn sagen, sozusagen als Vermächtnis. Was ist wirklich wichtig für dein Leben, Sohn Salomo? Und er sagt ihm, diene dem Herrn, deinem Gott, bleib auf seinen Wegen, halte die Gebote Gottes, dann wirst du Segen Gottes erleben. Ein Mann zum anderen. Und die Psalmen sind zum guten Schluss auch noch ein, zum guten Schluss dieses Punktes, kommen noch ein paar andere, sind eine Fundgrube. Psalm 119, Vers 9. Wie kann ein junger Mann in seinem Leben rein von Schuld bleiben? Interessante Frage, warum könnte man ja auch an die Frauen stellen. Ist sicher auch denkbar, das an die Frauen zu stellen. Aber vielleicht besonders an den Mann, weil er sich immer so ein bisschen, naja, Adam, wo bist du? Wie kann ein junger Mann in seinem Leben rein von Schuld bleiben, indem er sich an dein Wort hält und es befolgt? Mit anderen Worten, die Gottesbeziehung setzt neue Prioritäten. Josef erlebte ja mal eine Situation, wer die biblische Geschichte kennt, Der mag sagen, also ob ich als Mann da hätte stark bleiben können, sei mal dahingestellt, wo die Frau seines Chefs sozusagen ihn ins Bett holen will und sagt, schlaf mit mir. Und er entscheidet sich und sagt, wie könnte ich ein so großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Das heißt, er hat gecheckt, der Josef, das Wichtigste meines Lebens ist die Gottesbeziehung. Und diese pikante Gelegenheit, die sich für ihn ergab, die konnte er sozusagen zuordnen und sagen, wie kann ich ein so großes Übel tun und gegen Gott sündigen? In der neutestamentlichen Terminologie heißt diese Entscheidung und der Weg, der daraus folgt, wird mit einem Wort beschrieben und das heißt Heiligung. Das heißt, ich gehöre zu Gott und das sagt die Bibel, du bist ein Heiliger, nicht weil du besonders perfekt bist, sondern weil du zu Gott gehörst und gleichzeitig folgt daraus ein Weg, den die Bibel mit diesem nur biblischen Wort, das gibt sonst in unserer Sprache eigentlich gar nicht, Heiligung beschreibt. Paulus sagt, früher war mit euch das und das und das und das und dann zählt er alle möglichen Dinge auf, die Leute verkehrt gemacht haben. Und dann sagt er, jetzt aber, ihr gehört zu Gott, ihr habt neue Prioritäten, ihr habt eine neue Geburt erlebt und jetzt sozusagen herrschen andere Maßstäbe. Ihr habt einen Herrschaftswechsel vollzogen. Früher war das, jetzt ist das. Und die besondere Aufforderung ist sozusagen, sein Leben auch ein Stück vor Gott zu prüfen. Das macht zum guten Schluss der Johannesbrief deutlich. 1. Johannes 3,3, da redet die Bibel von einer lebendigen Hoffnung. Und dann sagt der Johannes, jeder, der solche Hoffnung hat, wie vollendet sich der Satz? Reinigt sich. Das ist schon interessant, ne? Dass er irgendwie, jeder, der solche Hoffnung hat, da könnte man manches sagen. Aber der Johannes sagt, der achtet, ich sage es mal mit meinen Worten, darauf, vor Gott clean zu sein, vor Gott ja in diesem Prozess der Heiligung zu stehen, zu sagen, ich will mein Leben im Sinne Gottes führen. Und schließlich letzter Vers in Bezug auf Männer und ihre Gottesbeziehung, Jeremia 17. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Also dieses Bild für uns ein bisschen, man kann sich da reindenken, aber für einen Wüstenbewohner war völlig klar, Grün, Fruchtbarkeit, Vitalität in der Wüste gibt es nur, wenn Wasser da ist. Was bewirkt eine vitale Gottesbeziehung? Die Wüstenbewohner verstanden dieses Bild und sagten, ich muss nah an Gott sein, nah am Wasser sein. Wenn das so ist, dann bringt mein Leben Frucht, dann bewegt sich da was, dann ist da Segen da. Und wenn ich sozusagen das Wasser, den lebendigen Gott verlasse, dann vertrockne ich und gehe vor die Hunde. Also Männer und ihre Gottesbeziehung, und das sage ich jetzt mal an alle Männer, die hier sind, ihr müsst für euch ticken oder für euch checken, wie tickt es eigentlich bei mir? Bin ich sozusagen traditionell unterwegs, gehe mal irgendwie in Gottesdienst mit, lies mal, alles Schaltjahr ist ja ein Schaltjahr in der Bibel oder was weiß ich, was mache ich eigentlich? Oder entscheide ich mich und sage, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, meine Familie und ich, wir wollen dem Herrn dienen. Ich will nah an Gott dran sein und will investieren in diesen Weg, meine Gottesbeziehung vital zu halten. Nächster Punkt, Männer und ihre Nächstenbeziehung. Da könnte man ganz viel sagen. Ich will mich eigentlich auf ein paar kurze Verse beschränken. Zwei aus den Sprüchen zunächst. Sprüche Salomos, der ja so etwas wie Weisheit in seinem Leben wiedergibt. Ein Mann ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Also muss man wieder in die antike Zeit sich hineindenken. Ne? Jede Stadt musste durch eine Mauer geschützt werden gegen Feinde und so weiter. Und ein Mann ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Ein bisschen ähnlich gleich der nächste Vers. Ein weiser Mann ist mächtiger als ein Starker. Und ein Mann, der Erkenntnis hat, ist stärker als einer, der große Kraft hat. So, der kokettiert ein wenig so mit männlichen Klischees, Stärke, große Kraft, so solche Dinge, die man irgendwie klassischerweise einem Mann zuordnet. Und dann sagt er, nee, Selbstbeherrschung ist wichtiger, Weisheit ist wichtiger. Setz deine Protz- und Prahldrüse mal ein bisschen außer Funktion und versuche, andere Werte zu leben. Selbstbeherrschung, sagt das Neue Testament übrigens, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Ist nicht die geballte Faust in der Tasche, sondern ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und Weisheit, sagt uns die Bibel, sollen wir von Gott erbitten. Mal die männlichen Klischees in die Schranken weisen und von Gott das erbitten, was für mein Leben dran ist, weil das meine nächsten Beziehungen auf eine neue Basis stellt. Eben nicht Ellbogen und Durchsetzen und solche Sachen, sondern ganz andere Sachen sind von Bedeutung. So, jetzt wird es noch ein bisschen konkreter. Wir gehen ins Neue Testament und jetzt werden zunächst mal die älteren Männer angesprochen. Titus 2, 1 bis 2. Wer sind ältere Männer? Ich sage mal im CGM-Jargon 55 plus. Also wer jetzt hier 55 plus ist, bis was weiß ich, 90 oder wie die Ältesten unter sind, jetzt seid ihr dran. Lehre die älteren Männer. Titus, an den der Brief geht, ist übrigens ein vergleichsweise junger Mann. Lehre die älteren Männer, selbst beherrscht, vorbildlich und besonnen zu leben. Sie sollen einen starken Glauben haben und liebevoll und geduldig sein. Also, ich gehöre mit in diese Zielgruppe. Sind wir lern- und wachstumsbereit als ältere Männer? Oder erzählen wir immer nur von früher, wie toll alles war und was wir alles für tolle Hechte sind? Oder aber ist da eine geistliche Reifung in unserem Leben, selbstbeherrscht, vorbildlich und besonnen zu leben, einen starken Glauben, liebevoll und geduldig? Also diese Mischung, wie sagen wir, mit solchen Leuten lebt man, glaube ich, ganz gerne zusammen. Selbstbeherrscht, vorbildlich und besonnen. Paulus nennt das im Neuen Testament, Männer sollen Väter in Christus sein. Also Leute, die Liebe weitergeben an ihre Kinder, die gleichzeitig ein Stück Vorbild auch sind an ihre Kinder. Und das ist ein großes Thema im Neuen Testament. Paulus sagt zu den Korinthern, Erzieher habt ihr genug. Und er nennt gleich eine Zahl, 10.000. Also Leute, die sagen, das musst du so machen, das darfst du so nicht und so musst du es machen und das darfst du nicht. Aber Väter in Christus, die euch sozusagen mit Liebe begleiten, die fehlen euch. Großes Thema. Und einen starken Glauben haben, sagt Paulus über diese 55-plus-Fraktion. Also entwickelst du dich, entwickle ich mich in meinem Glauben? Bist du, wie er zu Titus sagt, liebevoll und geduldig? Also wenn wir sagen so liebevoll und geduldig, da assoziiert man vielleicht eine alte Oma normalerweise und denkt so, die ist irgendwie sehr ja, liebevoll und geduldig. Paulus würde sagen, nee, du als Mann, 55 plus, 60, 70, 80, du sollst liebevoll und geduldig sein. Und geduldig, by the way, wird man an den Stellen, wo man sozusagen tendenziell ungeduldig reagiert. Gott schickt uns sozusagen Geduldsprüfung, damit wir lernen, geduldig zu sein, liebevoll zu sein. Und mit wem liebevoll und geduldig? Also weil es schon an die alten Männer geht, könnte man sagen, an die Altersgenossen, die sicher auch, aber ich glaube auch speziell an die jüngere Generation. In den Familien über die Generation, liebevoll und geduldig. In der Gemeinde über die Generation, liebevoll und geduldig. Also ihr älteren Männer, ich schließe mich ein, lernen wir an dieser Stelle. Und während sich die Jungen jetzt begeistert die Hände reiben angesichts der Ermahnung an die 55-plus-Generation, schaut Paulus sich die junge Truppe an, inklusive des jungen Briefadressaten Titus, und legt gleich mal eben nach. So, genauso sollst du die jungen Männer dazu auffordern, in jeder Hinsicht besonnen zu sein. Und du selbst sei ihnen in allem ein gutes Vorbild und ein Beispiel für die Glaubwürdigkeit und Würde deiner Lehre. Also wer jetzt meint, so nach dem Motto, ich bin ja nicht gemeint, die Alten sollen mal endlich mal zeigen, was sie drauf haben. Paulus legt sofort nach und sagt, wenn du jung bist als Mann, dann stehst du genauso in geistlichen Herausforderungen. Und die geistliche Herausforderung ist erstens, du sollst ebenfalls besonnen sein. Das kommt immer wieder, Selbstbeherrschung, besonnen. Das sind offensichtlich Dinge, Renner im zwischenmenschlichen Miteinander, schon in der biblischen Zeit und vermutlich heute auch. Der alte Platon hat über die Besonnenheit mal gesagt, das sei eine Kardinaltugend. Und im Miteinander, wenn man sagt, wir reagieren besonnen aufeinander, überlegt miteinander, andere Wahrnehmungen in meine Bewertung einer Situation einzubeziehen, all das hat was mit Besonnensein zu tun und eben nicht sich selbst durchsetzen und sich selbst sozusagen als Platzhirsch irgendwo in der Situation darzustellen. Also ob es die Jungen oder die Alten betrifft, wir alle stehen in geistlichen Herausforderungen und sollen lernen. Und es ist interessant, das sage ich jetzt mal an die Adresse der jüngeren Männer, dass Titus, der mit Sicherheit, ich sage mal, sowas wie ein junger Erwachsener vielleicht vom Alter war, obwohl wir sein Lebensalter nicht ganz genau kennen, dass er diesem Mann sagt, sei ein Vorbild für alle anderen, auch für die Älteren. Also sozusagen warte nicht darauf, dass du sagst, na, wenn ich mal älter bin, dann oder so, sondern hier und heute, da wo du lebst, sollst du nah an Jesus dran sein, sollst du mit ihm unterwegs sein, sollst ein Vorbild für alle anderen sein. Dritter Lebensbereich, die Männer und sofern sie verheiratet sind, die Ehemänner und ihre Beziehung zu ihrer Frau. Nun kann man wieder sagen, na, wir müssen bedenken bei den Briefen des Neuen Testamentes, dass das ja eine antike Gesellschaft war. Männer waren sozusagen mit wachsendem Lebensalter die Patriarchen in dieser Gesellschaft. Das heißt, der Mann war irgendwie im Vordergrund, Frauen waren nicht so wichtig, muss man vielleicht sagen, in dieser damaligen antiken Gesellschaft. Und manche werden sagen, haben wir heute auch noch Restbestände davon. Wenn Jesus zum Beispiel sich äußert zu der Frage von Ehe und dann davon spricht, dass Männer ihre Frauen entlassen können, konnten damals, dann wird in dieser Formulierung noch deutlich, welche eindeutig privilegierte Stellung der Mann hatte und welche untergeordnete Stellung die Frau hatte. Männer konnten ihre Frauen entlassen und dann kann man heute noch nachlesen in den Kommentaren der antiken jüdischen Ausleger, dass dann Peanuts zum Teil Anlass genug waren, seine Frau zu entlassen. Also Frauen waren wie Leibeigene förmlich von den Männern und konnten eben entlassen werden, so wie die Männer das wollten. Und vor diesem Hintergrund muss man die biblischen Texte verstehen, die jetzt kommt. 1. Petrus 3,7. Ebenso gilt für euch Männer, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Begegnet ihnen verständnisvoll, denn sie sind die Schwächeren. Also das hat sich ja in unserem, die Frauen sind das schwache Geschlecht, vielleicht noch bis heute ein bisschen erhalten, diese Sicht. Aber dass die Männer durch Petrus aufgefordert zu sagen, begegne deiner Frau mit Achtung und Respekt, das war in der antiken Situation etwas völlig Neues, weil die Männer die eindeutig Privilegierten waren und die Frauen, wie gesagt, ganz anders drauf waren. Und gesteigert wird das ganze Ding noch bei durch Paulus im Epheserbrief. Und ich finde, es gibt keinen Vers im Neuen Testament, der so herausfordernd ist für ein Beziehungsgefüge und in diesem Fall das Beziehungsgefüge zwischen Mann und Frau, wie dieser Vers in Epheser 5, 25. Weil Paulus darüber nachdenkt und sagt, wie sollen Männer eigentlich mit ihren Frauen umgehen? Womit könnte ich denn das vergleichen? Und dann kommt er auf folgende Idee und schreibt, und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Und wenn man sich das mal durchs Herz gehen lässt, auch als Mann, es geht immer hier nur um, also was heißt nur, es geht um Ehe, um verheiratete Männer. Wenn man sich das mal durchs Herz gehen lässt, dann sagt man, eine intensivere Wertschätzung, Liebe meiner Frau gegenüber kann gar nicht ausgedrückt werden als durch diesen Vergleich. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sich selbst für sie dahingegeben. Es gibt erstens, würde ich sagen, in der Bibel keine höhere Würdigung von Ehe. Und es gibt, ja, das ist der intensivste Vergleich, der überhaupt nur denkbar ist. Und es ist heute in unserer Situation, aber in der antiken Situation, die kulturell etwas anders war, der absolute Kracher in Bezug auf die Männer- und Frauenrolle in der damaligen Zeit. So wie Jesus mit seiner Gemeinde umgeht, so sollen Männer mit ihren Frauen umgehen und ja, als Eheleute auch miteinander umgehen, sicher. Also wenn wir als Männer das lernen, und das ist ein lebenslanges Lernprojekt für jeden verheirateten Mann mit Sicherheit, dann glaube ich, brechen rosige Zeiten in unserer Beziehung an, weil die Liebe, die Christus zu seiner Gemeinde hat, nicht getoppt werden kann. Er hat sich selbst für sie dahingegeben. Also wer meint, es könnte irgendwie immer so irgendwie weiterlaufen, so recht und schlecht, der hat, glaube ich, noch nicht begriffen, was für eine super Herausforderung in Bezug auf Ehe an die Männer gestellt ist. Und schließlich der letzte Bereich, Väter und ihre Beziehung zu ihren Kindern. Betrifft jetzt also nicht den Mann allgemein, sondern den Vater. Und da will ich auch nur kurz zwei Bibelstellen nennen, die aber, glaube ich, ganz tiefschürfend sind. Der letzte Vers aus dem Alten Testament ist Maleachi 3, Vers 24. Er, Gott, wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden. Also nochmal wieder, wir sind in einer patriarchalischen Gesellschaft. Wenn du alt bist, wenn du sozusagen Generationen nach dir hast, dann hast du irgendwie automatisch Recht und so weiter, kannst dich durchsetzen, bist der eigentlich Wertgeschätzte. Aber hier wird deutlich, die Vater-Kind-Beziehung, die Beziehung zwischen den Generationen ist keine Einbahnstraße. Der Generationenkonflikt ist also nicht so was wie ein entwicklungspsychologisches Schicksal oder so, sondern Gott selbst wird aktiv, um die Jungen und die Alten zusammenzubringen und das zueinander zu bringen, was zueinander gehört. In Sacharja 8 habe ich nicht auf Projektion, da heißt es, so spricht der Herr, der Allmächtige, alte Männer und Frauen werden wieder auf den Plätzen Jerusalems zusammensitzen, jeder mit dem Stock in der Hand, wegen ihres hohen Alters. Und die Plätze der Stadt werden voller Jungen und Mädchen sein, die dort spielen. So, da wird Sacharja 8, da wird sozusagen das Reich Gottes beschrieben. Da wird sozusagen die Zukunft Gottes mit den Menschen beschrieben. Und interessant, in einem sehr, sehr nachvollziehbaren Bild. Er sagt, die Alten werden auf den Straßen sitzen mit dem Stock in der Hand, die können nicht mehr so. Und die Jungen, die Kinder, die Mädchen und Jungen, die werden spielen und die gehören zueinander. Und ich glaube, dass Gemeinde Jesu Christi, auch unsere Großfamilien, sofern wir Großfamilien haben und über die Generationen Menschen da miteinander unterwegs sind, wir sollten da sozusagen eine Art Mustergesellschaft sein, auch in einer Gemeinde, in einer Kirche, in einem geistlichen Gefüge, sollten so eine Art Mustergesellschaft sein, wo die Alten nicht ohne die Jungen und die Jungen nicht ohne die Alten wollen. Wir gehören zueinander. Wenn das im Reich Gottes sozusagen ein Markenzeichen ist, dass die Alten und die Jungen zusammen unterwegs sind und in diesem schönen Bild, das beschrieben wird, die Alten sitzen da mit dem Stock in der Hand und die Mädchen und die Jungen spielen, dann sollten wir in der Gemeinde heute, hier und heute darauf achten, dass wir als Generation nicht auseinanderdriften. Die Alten Verständnis für die Jungen haben und die Jungen Respekt für die Alten haben. Das gehört zueinander. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden. Und schließlich Epheser 6, Vers 4, nochmal ein Wort an die Väter. Ihr Väter, seid nicht ungerecht gegen eure Kinder. Erzieht sie vielmehr mit Disziplin und zeigt ihnen den richtigen Weg, so wie es Christus entspricht. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass er vielleicht Dinge richtig und auch Dinge falsch gemacht hat. Wir machen Fehler, wir sind keine perfekten Menschen. Wir bringen auch unsere Unzulänglichkeiten, unsere Persönlichkeit in die Erziehung der Kinder ein. Das ist alles so. Aber die Herausforderung, die speziell an die Väter formuliert, und die Mütter können sich da sicher irgendwie mit einschließen, zeigt ihnen den richtigen Weg, so wie es Christus entspricht. Also den geistlichen Takt sozusagen angeben, sagen, ich gehe den als Vater, ich will als sozusagen selber Vorbild an dieser Stelle sein und sagen, wo es lang geht und hoffe und bete, dass meine Kinder diesen Weg mitgehen, was ich nicht in der Hand habe, aber wir sollten als Väter diese Herausforderung uns annehmen und sagen, wir wollen für unsere Kinder beten, wir wollen ihnen gleichzeitig den geistlichen Takt sagen und vor allen Dingen sie mit Liebe und Verständnis begleiten. Und wenn sie ihre eigenen Wege gehen, dann mit viel Liebe und Verständnis trotzdem mit ihnen unterwegs sein. Zeigt ihnen den richtigen Weg. Nicht so eine Mentalität, das geht schon irgendwie kommen wir schon klar, sondern nimm als Mann, als Vater deine Verantwortung an der Stelle wahr. Korrekturen, Grenzen, Geh- und Verbote, das ist mit Sicherheit kein leichtes Thema in der Erziehung, aber umso wichtiger ist es auch hier, dass eben familiäre Geborgenheit wächst, die eine notwendige Voraussetzung für dieses Thema ist, dass das Kind innerhalb der Familie die tief verwurzelte Urgeborgenheit erlebt und so weiter und so fort. Also Männer, es geht darum, dass ihr eure Gottesbeziehung auf die Tagesordnung setzt, eure Nächstenbeziehung, sofern ihr verheiratet seid, die Beziehung zu eurer Frau und sofern ihr Kinder habt, die Beziehung zu euren Kindern. Wie du als Mann deine Bestimmung lebst, geschieht nicht einfach irgendwie, sondern bleibt ein Weg der Herausforderung, in den du investieren musst. Ich schließe mit einem interessanten Bibelvers, den Paulus ans Ende des ersten Korintherbriefes setzt. Und egal, welche Bibelübersetzung ihr heute zur Hand nehmt, da stellt ihr fest, dass dieser Bibelvers, ich sage mal, entmannt worden ist oder entmännlicht worden ist. Da steht im 1. Korinther 16, 13, seid wachsam, steht im Glauben fest, seid mutig und stark. Und in anderen Übersetzungen steht, seid tapfer und stark, seid entschlossen und stark. Wörtlich, da muss man auf Luther 1912, also die Revision von 1912 immerhin zurückgreifen, steht da, seid männlich und stark. Da haben sich die Bibelübersetzer gedacht, ey, das geht so im Zeitalter der Gendergerechtigkeit mit Sicherheit nicht, dass wir da einfach jetzt mal die Männer so irgendwie in den Vordergrund schieben. Das gilt ja schließlich für alle und deswegen hat man denn männlich für mutig und entschlossen oder was auch immer dadurch ersetzt. Und Paulus hat es aber wörtlich geschrieben, seid männlich und seid stark. Und dachte ich mir, ich kann jetzt nicht den ganzen ersten Korintherbrief referieren, aber ich kann es mal so versuchen, in einigen Zügen zumindest zu sagen. Dieser Brief ist ein Brief, der Probleme in der Gemeinde anspricht, in Korinth, wie vielleicht kein anderer Brief des Neuen Testaments Butter bei die Fische gibt, Dinge auf den Tisch bringt, der deutlich macht, was da alles schiefgelaufen ist. Und da war ein Streit und da war theologische Auseinandersetzung. Und ich könnte mir vorstellen, weil das ja im Wesentlichen ein Ding der Männer eben war, damals eben auch die Öffentlichkeit des Gemeindelebens zu prägen, dass Männer sich da wie die theologischen Gockel aufgeführt haben und meinten, sie müssten irgendwie Recht behalten. Und dann gab es sexuelle Verfehlungen vom Feinsten, wo Männer sich alles Mögliche geleistet haben, was überhaupt nicht denkbar war im Rahmen der neutestamentlichen Ethik, wo die aber meinten, naja, das geht schon alles irgendwie. Also Männer haben in Korinth bös daneben gelegen, sagen wir mal, bis hin dazu, dass sie in entscheidenden theologischen Fragen schiefgewickelt waren. Also die Frage der Auferstehung. Wie gibt es einige unter euch, die sagen, sagt Paulus, es gibt keine Auferstehung? Sozusagen die rütteln am Fundament unseres Glaubens, das geht doch nicht. Und dann schließt Paulus jetzt diesen Brief ab und sagt, seid wachsam. Und ich ergänze mal Männer, seid wachsam. Das heißt, nehmt wahr, was um euch herum passiert. Schaut ganz genau, wo Dinge auch schieflaufen. Ihr seid in der Verantwortung sozusagen auch in der Gemeinde Gottes. Und das würde er den Frauen sicher ganz genauso sagen. Aber bleiben wir mal bei den Männern. Seid wachsam. Steht im Glauben fest, Männer, als nächstes. Steht im Glauben fest. Das heißt, es ist eure Verantwortung, dass sozusagen im Reich Gottes Dinge nicht schieflaufen. Und dann sagt er, seid männlich, so ist die wörtliche Übersetzung, und seid stark. Und dann kommt Vers 14 dazu. Und Vers 14 ist interessant. Ne? Seid männlich und seid stark, da denkt man, hau mal mit der Faust auf den Tisch, sag mal, wo es lang geht und so weiter. Da kommt Paulus ein Atemzug und sagt, alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Da dachte ich, ey, das ist schon cool. Diese beiden Aspekte so zueinander zu bringen. Auf der einen Seite so dieses fast ein bisschen klischee-mäßige Formulieren, seid männlich, seid tapfer, seid entschlossen, seid stark. Und im nächsten Atemzug zu sagen, und alles, was ihr tut, soll in Liebe passieren. Und ich glaube, das ist der Akzent, den die Heilige Schrift eben in Bezug auch auf die Verantwortung, geistliche Verantwortung von Männern zusammenbringt. Und dann schließt sich der Kreis in Bezug auf das, was wir vorhin an Besonnenheit gesagt haben und so weiter, dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, Männer, die im Glauben an Gott unterwegs sind, sozusagen ja, sich prägen lassen sollen durch die Liebe Gottes, sich prägen lassen sollen durch sein Wesen, die Früchte des Heiligen Geistes in ihrem Leben zum Wachstum kommen lassen. Und dann brechen für alle Beteiligten, für die Männer selbst, für die Frauen, die sie begleiten, für die Gemeinde Jesu, glaube ich, gute Zeiten an. Amen. Ich würde gerne noch ein Gebet sprechen. Jesus, auch wir sind Menschen, die durch eine Kultur geprägt sind, die durch das, was unsere Gesellschaft denkt, geprägt sind. Das nehmen wir nicht einfach alles so nur am Rande wahr, sondern es geht bis in die Prägung unseres Denkens hinein. Und ich will dir danken für dein Wort, will dir danken und das will ich speziell als Mann für Männer beten, dass wir geistlich Verantwortung wahrnehmen als Männer. dass du nicht hinter uns herlaufen musst, Adam, wo bist du? Sondern dass wir zur Verantwortung stehen, auch da, wo Dinge schiefgelaufen sind. Und gleichzeitig wissen, so wie du uns mit Liebe, Barmherzigkeit und Vergebungsbereitschaft begegnest, so sollen wir anderen in Liebe, Barmherzigkeit und Vergebungsbereitschaft begegnen. Ich bitte dich für die älteren Männer, die 55-plus-Männer unter uns, dass sie genau das tun, was dein Wort hier sagt, dass wir vorbildlich besonnen und selbstbeherrscht leben und ja, einen starken Glauben haben und liebevoll und geduldig sind. Und bitte dich für die jungen Männer, für die Jugendlichen, für die jungen Erwachsenen, die vielleicht Familienphase noch vor sich haben, in jeder Hinsicht, dass sie ebenfalls besonnen sind, dass sie selbst als Junge ein gutes Vorbild für die anderen sind und ja, authentisch und glaubwürdig ihr Leben mit dir leben. Bitte dich, dass wir uns das von deinem Wort sagen lassen und uns herausfordern lassen, in dem Sinne, wie du es meinst. Amen.